SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
15. März 1614, der Geburtstag von Franziskus Silvius, Begründer der naturwissenschaftlich orientierten Medizin.
Eine tödliche Krankheit quält Europa.
Geschwüre im Schambereich.
Fieber.
Nässender Hautausschlag.
Offene Wunden.
Geistiger Abbau bis zum Wahnsinn.
Tod.
Die Krankheit hat viele Namen. Die Franzosen nennen sie
Morbus Indicus,
weil sie angeblich aus der neuen Welt stammt. Die Italiener wiederum glauben, die Franzosen hätten sie in ihr Land getragen und sagen
Morbus Gallicus.
Weil die Krankheit erstmals in Neapel großflächig ausbricht, sprechen einige von
Morbus Neapolitanus.
Andere nennen sie die spanische, kastilische, englische, schottische, polnische Krankheit. Je nachdem, welcher verhasste Nachbar sie eingeschleppt haben soll.
Überlassen wir diesen Streit um die Namensgebung denjenigen, die gerne Details erfinden, um anderen schaden zu wollen,
sagt Franziskus Silvius, Dozent und Doktor der Medizin an der berühmten Universität Leiden in Holland. Er nennt die Krankheit stattdessen
Seuche oder Unheil der Venus.
Franziskus Silvius liebt es, mit seinen Studenten durch die Krankenstationen zu gehen und über die Ursachen all der Übel nachzudenken. Das ist neu. Normalerweise sollten damals noch Medizinstudenten aus Büchern und nicht aus Erfahrungen lernen.
Ich bediene mich dreierlei Arten von Erfahrungswissen, nämlich anatomischem, chemischem und praktischem.
Bei dieser Venusseuche ist er sich sicher.
An erster Stelle bei den Ursachen sehen wir den unreinen Samenfluss, der bei Mannspersonen durch die Rute, bei Weibsgeschlecht aus der Scham läuft.
Heute nennen wir die Krankheit Syphilis und wissen, dass sie sich über Geschlechtsverkehr verbreitet.
Und da haben wir eigentlich auch wieder den Beweis, dass es immer mit Flüssigkeiten zu tun hat.
Körperflüssigkeiten. Wenn die Körperflüssigkeiten durcheinander geraten, so die gängige Lehrmeinung im 17. Jahrhundert, dann werden die Menschen krank. Mit am Krankenbett steht Thomas Richter.
Dr. Thomas Richter, Apotheker, Medizinhistoriker und Germanist.
Eine seltene Mischung. Aber eben deshalb ist Thomas Richter genau der Richtige, um uns in der Geschichte der damaligen Medizin Orientierung zu bieten und vor allem der Frage nachzugehen, wer war dieser Franziskus Silvius und was ist das Besondere an seiner Körperflüssigkeitslehre? Geboren wird er in Hanau, heute vor 410 Jahren.
Ganz genau, am 15. März 1614 hat er das Licht der Welt erblickt.
Aber nicht als Franziskus Silvius, sondern als
Franz de la Boe.
Das deutet darauf hin, dass die Familie aus Flamen kommt.
Die de la Boes sind Calvinisten und wurden durch die Hugenottenkriege nach Hanau vertrieben. Ihr Sohn Franz studiert und gibt sich, ganz im Stil der Zeit, einen lateinischen Namen. So wird aus Franz
Franziskus.
Aber warum aus de la Boe Silvius?
Im Französischen Bois, das Holz oder der Wald.
Wald auf Lateinisch Silva. So erklärt sich sein latinisierter Name.
Franziskus Silvius.
Franz aus dem Wald hat in Wittenberg, Jena und zuletzt in Basel Medizin studiert.
Und in Basel ist er dann auch im Jahre 1637 zum Doktor der Medizin promoviert worden.
Was damals noch viel leichter war als heute.
Die Dissertation bestand, glaube ich, nur aus 2 bis 3 Seiten Text.
Doch Basel gilt im 16. und 17. Jahrhundert als besonders fortschrittlich in Sachen Medizin. Seit 1,5 Jahrhunderten sind die Menschen dabei, das medizinische Wissen der Antike neu zu entdecken. Waren bislang in erster Linie Gott und Teufel für Krankheiten zuständig, so suchen nun Ärzte nach neuen Erklärungsmodellen. Die antike Lehre von der
Humoralpathologie
bildet dabei im frühen 16. Jahrhundert noch immer die vorherrschende Lehrmeinung. Sie besagt, dass in allen gesunden, lebenden Körpern vier Säfte ein Gleichgewicht bilden.
Blut.
Gelbe Galle.
Schwarze Galle.
Schleim.
Und diese vier Säfte entsprechen Feuer, Wasser, Luft und Erde und die haben auch Qualitäten. Beispielsweise das Element Feuer galt natürlich als heiß und trocken.
Wenn jemand zu viel Feuer in sich trägt, also
gelbe Galle,
so muss ihm von außen etwas Kaltes, Nasses, dem entspricht das Element Wasser, zugeführt werden.
Um diese Hitze wieder einzudämmen.
Der Tipp, viel zu trinken, ist bei Fieber ja auch gar nicht verkehrt. Die Lehre von den vier Säften stammt aus der Antike. Maßgeblich geprägt hat sie ein Mann namens Galenus.
Claudius Galenus, ein griechischer Arzt, der in römischen Diensten stand.
Seine Theorie der alles bestimmenden vier Körpersäfte gilt auch in der frühen Neuzeit als die maßgebliche.
Deswegen heißt dieses ganze Schema eben Galenismus.
Das sind alles Drecksfresser.
Bitte?
Drecksfresser.
So schimpft im frühen 16. Jahrhundert ein Mann über die Anhänger des Galenus. Dieser Mann tritt selbst unter einer Vielzahl von Namen auf.
Philippus, Theophrastus, Aureolus, Bombast von Hohenheim.
Heute ist er besser bekannt unter seinem Beinamen.
Paracelsus.
Er lehrt eine Zeit lang in Basel. Also dort, wo später auch Silvius studieren wird.
Der Paracelsus hat jetzt Folgendes gesagt. Er hat gesagt, nicht mehr vier Säfte sind das Entscheidende, sondern sogenannte Tria Principia, drei Prinzipien, die alles erklären.
Sulfur.
Schwefel.
Wenn zu viel Schwefel da ist, gibt's hitzige Erkrankungen.
Sal.
Salz.
Wenn zu viel Salz da ist, kann dieses Salz koagulieren im menschlichen Körper, ausfallen.
Es bilden sich beispielsweise Steine.
Mercurius.
Quecksilber.
Wenn zu viel Quecksilber da ist, dann sublimiert dieses Quecksilber im Gehirn und verursacht beispielsweise Melancholie.
Im Prinzip geht es wieder um ein Gleichgewicht. Diesmal nicht der vier Säfte, sondern der drei Prinzipien. Doch um das Gleichgewicht wiederherzustellen, Krankheiten zu bekämpfen, werden jetzt chemische Mittel gegeben.
Darum lerne Alchimiam, die Lehre zu scheiden, das Falsche vom Gerechten.
Schon damals fordert die Syphilis tausende Opfer. Zur Bekämpfung der Krankheiten rät Paracelsus zu Quecksilber, wohl wissend, dass Quecksilber hochgiftig ist.
Alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.
Dieses Paracelsus-Zitat wird gern verkürzt wiedergegeben mit:
Die Dosis macht das Gift.
Beim Quecksilber aber hat sich offenbar Paracelsus selbst mit der Dosis verschätzt. Moderne Untersuchungen an seinem Skelett haben ergeben, er starb gerade mal Ende 40 an einer Quecksilbervergiftung. Quecksilber aber bleibt das Mittel der Wahl. Der Spruch
»Eine Nacht mit Venus, ein Leben mit Merkur«
kursiert auch noch zu Silvius-Zeiten.
Mercurius Quecksilber.
Es wird in mannigfacher Form und unter verschiedenen Bezeichnungen verabreicht.
Hydrargyrum.
Calomel.
Manna Metallorum.
Aquila Celestis.
Auch Silvius verwendet es gegen die Syphilis.
Die Warzen, die sowohl an der weiblichen Scham als an beiderlei Geschlecht Hintern zu wachsen kommen, dann auch die rauen Ausgewächse, die an der männlichen Rute entstehen, werden durch scharfe Merkurialmittel kuriert.
Da können Sie dann auch davon ausgehen, dass manche gestorben sind, nicht an der Krankheit, sondern am falschen Arzneimittel. Ja.
Unter den äußerlichen Mitteln sind die Merkurialsalben die besten.
Doch Silvius beobachtet penibel alle Wirkungen, auch die unerwünschten.
Das Haar soll man, wenn es auszufallen beginnt, abschneiden, zumal sie nach vollendeter Kur wiederum von selbst zu wachsen anfangen, der halben viel Wesen davon zu machen nicht nötig sein wird.
Etwas Besseres war halt noch nicht bekannt. Silvius aber experimentiert weiter. Sein Fachgebiet wird die
Iatrochemie,
zusammengesetzt aus
Iatros,
griechisch der Arzt,
und Chemie, ist klar, ja. Also wie kann ich mit chemischen Methoden den menschlichen Körper heilen?
Auf diesem Gebiet forscht Silvius mit bis dahin unerreichter Genauigkeit. 1658 wird er Professor für Medizin an der Universität Leiden, der ältesten auf dem Gebiet der Vereinigten Niederlanden und er richtet dort ein chemisches Laboratorium ein. Er beschäftigt sich mit
Verdauung, Stoffwechsel, Gärung, Fermentierung.
Da sind eben dann auch seine Klassifizierungen von Krankheiten entstanden, dass er sagt, Krankheiten entstehen durch saure Schärfe oder durch alkalische Schärfe.
Acrimonia acida vel lixiviosa.
Und wir müssen also nun gegenteilige Mittel einsetzen, um diese Fermente, um diese Stoffwechselentgleisungen wieder in Ordnung zu bringen.
Also wieder geht es um die Herstellung eines Gleichgewichts.
Es ist auch wieder eine Humoralpathologie.
Diesmal jedoch nicht mit 4 Säften wie bei Galenus, auch nicht mit 3 Prinzipien wie bei Paracelsus, sondern diesmal mit 2 Schärfen, also chemischen Begriffen.
Die saure Schärfe oder die alkalische Schärfe.
Stehen sie in einem richtigen Verhältnis zueinander?
So Silvius' These.
Ist der Mensch gesund?
Wo und wie misst der Arzt diese Schärfen?
Also Zunge natürlich, Speichel und Urin, also in den Körpersekreten.
Und wie macht das der Arzt?
Sie haben ja noch keine Möglichkeit, so elegant wie heute ein Stäbchen reinzuhalten, um den pH-Wert zu messen.
Also
schmecken, ganz genau.
Finger rein und probieren?
Geschmacksbestimmungen, die haben natürlich zu den Zeiten von Sylvius eine Rolle gespielt.
Arzt war nicht immer ein angenehmer Beruf. In seiner Zeit bringt es Sylvius zu Berühmtheit. Dank seiner anatomischen Studien, die er im
Theatrum Anatomicum
öffentlich vor seinen Studenten und vor zahlendem Publikum vornahm.
Es ist ja bekannt, dass die Leichenöffnung natürlich im Mittelalter vor allem ein Tabu gewesen ist, während im 17. Jahrhundert das Ganze schon aufgebrochen ist.
Sylvius gehört zu den Pionieren dieser Entwicklung. Und so bleibt es nicht aus, dass es Körperteile gibt, die er als erster öffentlichkeitswirksam freigelegt hat. Da wäre die
Fissura lateralis Sylvii,
auch silvische Furche genannt. Sie liegt seitlich am Gehirn. Oder
die sogenannte Arteria cerebralis media Sylvii,
ein Hirngefäß, das ebenso bis heute seinen Namen trägt.
Zu erkennen an Sylvii als letztes Wort.
Seine iatrochemischen Experimente aber, um ehrlich zu sein, werden die Geschichte der Medizin nur sehr bescheiden voranbringen.
Franciscus Sylvius ist jetzt nicht unbedingt eine Gestalt, die eine hohe Popularität in der Medizingeschichte genießt.
Doch seine Art, penibel zu beobachten, nicht theoretisch, sondern praktisch am Patienten zu forschen, macht ihn zu einem Pionier der wissenschaftsbasierten Medizin.
Sylvius ist ein Grenzgänger, der erkennt, dass hier neue Dinge in die Betrachtung einfließen müssen, aber er ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit oder ein Kind seiner Tradition.
Eine Legende besagt, bei einem seiner zahlreichen Gärungsversuche mit Wacholderbeeren soll ein belebendes Getränk herausgekommen sein.
Man tut gut daran, es öfters im Monat zu genießen und das nicht in kleinen Mengen.
Es soll sich dabei um eine frühe Form des Gin oder des Geneva gehandelt haben.
Darüber ist mir nichts bekannt.
Für den Germanisten, Apotheker und Medizinhistoriker Thomas Richter nur ein Nebenprodukt der Medizingeschichte.
Aber verfolgt habe ich das nicht, ob er jetzt als Erfinder des Gins gilt.
Er war es nicht. Gin und Geneva haben andere erfunden. Seine Patienten, die er mit seinem Wacholdergebräu kurieren wollte, durfte das nicht gestört haben. Heben wir also das Glas auf Franciscus Sylvius, der im Alter von 58 Jahren im südholländischen Leiden starb.
Wissen wir auch nicht, woran er gestorben ist.
Prost. Noch einen?
Sehr gerne.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Franciscus Sylvius, den Begründer der naturwissenschaftlich orientierten Medizin, der am 15. März 1614 geboren wurde. Zeitzeichen am Montag über den Kölner Kunstsammler Ferdinand Franz Wallraff.